Herzlich willkommen zurück zu den Datenspuren. Und ich glaube, bei dem Klima könnten wir nicht alle ein gutes Sommergewitter vertragen oder vielleicht Herbstgewitter mittlerweile. Das bleibt heute leider aus. Aber Blitze zumindest gibt es heute noch, und zwar in Form von Lightning Talks. Ein Vortrag ist nicht genug, deswegen machen wir sehr viele kleine Vorträge in schneller Abfolge. Ich habe hier Tesseract bei mir, der den Plan vor sich hat und der dann das Mikrofon reicht an den jeweiligen Sprecher. Ich werde hier die Rolle des Timekeeper einnehmen und da euch dann das Mikrofon abdrehen, sobald eure 5 Minuten abgelaufen sind. Dann würde ich sagen, let's go.
Ja, hallo. Wir haben jetzt als erstes den Valentin von der Jugendgruppe Lambda, wenn der vielleicht mal... Ja, ein herzliches Willkommen für Valentin.
Ich hatte tatsächlich ein paar Folien sogar, heute spontan noch erstellt. Mir wurde gesagt, die kann ich dann auf jeden Fall abspielen.
Ach so, das Mikro, die kann ich dann abspielen. Ich probiere das mit HDMI auf USB. Klappt nicht, probiere ich so. Ich bin Valentin vom Jugendnetzwerk Lambda. Das Jugendnetzwerk Lambda ist ein queeres Jugendnetzwerk, bundesweit aktiv mit unterschiedlichen Landesverbänden, und wir sind vom Bundesverband hier, weil wir queere digitale Jugendarbeit dort organisieren, und wir bauen da eine Struktur auf, die es queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen, bis 27 ist da so die Orientierung, diese Struktur soll ihnen ermöglichen, sich dort gegenseitig zu supporten. Das passiert in Gruppen, Online-Gruppen, die sich in Videokonferenzen treffen, in regelmäßigen Abständen und sich empowern. Das passiert jetzt neu oder wieder neu seit letzter Woche auch in Einzelsettings. Jugendliche, junge Erwachsene können dort hinschreiben, können ein Treffen auf eine Person im besten Fall, die ähnliche Erfahrungen hat, mit der sie mal quatschen können, wo sie Anschluss finden können. Ein Projekt, das eine Struktur, die quasi das Potenzial hat, bundesweit zu funktionieren und vor allem auch dort, wo es keine fancy Jugendzentren oder queeren Jugendzentren gibt. Das ist die Hoffnung, das ist das Ziel, mit dem wir unterwegs sind, denn von einem Handy, von einem Laptop, von einem Rechner können sich alle von überall engagieren und auch teilhaben. Und um das zu ermöglichen, verkoppeln wir, und weil wir ein Interesse daran haben, dass diese Kommunikation in Kanälen funktioniert, die nicht an den Big Four, Five hängen, auf jeden Fall, wo wir eine Idee haben, wo die Daten liegen und nicht nur eine Idee haben, sondern gut darauf vertrauen können und dass die Sachen dort bleiben, wo sie bleiben sollen. Greifen wir dabei nicht auf x-beliebige Software zurück, sondern verkoppeln dafür Open-Source-Software. Wir nutzen im Moment dafür RocketChat für die Kommunikation, wir nutzen BigBlueButton für die Videokonferenzen, wir nutzen Zammert als Ticketsystem quasi, mit dem Anfragen bearbeitet werden können. Und das Ganze verkoppeln wir durch eine eigene Website oder Web-App, die wir entwickeln, lambda-peersupport.de. Die ist noch nicht so besonders aufregend, vor allem wenn man von außen drauf guckt, wird man vor allem ein Kontaktformular entdecken. Die ist aber natürlich wahnsinnig aufregend, und wir suchen tatsächlich auch oder wir wollen ein Angebot schaffen, wie sich Leute auch engagieren können, die eigentlich Lust haben, also queere Jugendliche, junge Erwachsene unter 27, die Lust haben, sich zu engagieren, die diese Struktur mögen, die dieses Projekt mögen, aber sich eigentlich nicht so sehr in der Rolle sehen, jetzt eine Gruppe anzuleiten oder andere zu supporten. Denen wollen wir ein Engagement ermöglichen, indem wir quasi einen Digital-Support aufbauen. Aber damit ist nicht gemeint, dass Leute da hinkommen können und ihre Linux-Rechner reparieren lassen können oder ihre Windows-Konfigurationsmenüs erklärt bekommen, sondern die sich austoben dürfen in dieser Struktur, in dem Rahmen, auf den sie Bock haben. Also quasi Gestaltung übernehmen, wie soll das Ganze aussehen, was brauchen wir da, wie erleichtert es uns auch die Arbeit, die wir da machen, wie erleichtert das den anderen die Arbeit. Und diesen Versuch wollen wir jetzt starten, zu gucken, sind da nicht Leute da draußen, die eigentlich total Lust haben, ihren Fable für technische oder gestalterische Dinge einzubringen in der Gruppe und mit anderen zusammenzutun. Und das ist das, was wir gerade am konkretesten als nächsten Step dieser Entwicklung machen. Wir sind seit 1,5 Jahren dabei, das aufzubauen, also noch nicht so wahnsinnig lang. Das ist eine Struktur, die gerade wächst und sich entwickelt mit jungen Leuten, die Bock drauf hat. Und wir wollten euch das mal mitgeben, dass es das gibt, damit ihr, falls ihr entweder selber noch in der Zielgruppe seid oder Leute kennt, die dieses Angebot gut brauchen könnten oder sich Bock hätten, da zu engagieren, gerne an uns wenden können auf lambda-peersupport.de oder auf mitmachen.lambda-peersupport.de. Gibt es dazu weitere Informationen? Wir sind noch ein bisschen hier, auch heute unten. Das ist dieser Stand neben dem Eingang, den ihr wahrscheinlich gesehen habt. Da könnt ihr auch nochmal vorbeikommen. Da gibt es Flyer in unterschiedlichen Farben, die diese unterschiedlichen Dinge vorstellen. Entweder allgemein Lambda allgemein, ein Flyer, der quasi das Peer-Support-Projekt mehr denjenigen nahebringt, die es brauchen könnten, und einen, der dieses Angebot bewirbt, mit dass wir Leuten machen wollen, die Bock haben auf ein Engagement. Danke für 5 Minuten eurer Zeit.
Ja, vielen Dank, Valentin. Und jetzt erzählt uns Beta Lars etwas über NixOS on a Steam Deck. Herzliches Willkommen für Beta Lars.
Also, das ist die Redemption von meinem Camp Talk, der nicht gehalten werden konnte, weil ich bis 3 Uhr vor dem Tag des Vortrages noch einen Awareness-Fall hatte. Nein, also einen Sitrauti-Fall. Ja, SteamOS on a NixOS und Steam Deck. Das ist das Gerät, auf dem ich das jetzt schon seit 3-4 Monaten relativ produktiv betreibe. Und ich möchte euch ein bisschen die Hintergrundgeschichte davon erzählen und auch so die User Experience. Also, das Steam Deck ist ein ziemlich geiles Gerät für mobiles Game Development, weil es ist eine Konsole, die ihr kaufen könnt und damit habt ihr gleich automatisch ein Dev Kit. Weil auf dem Ding läuft nativ Linux und ihr könnt euch einfach die Kernel-Patches von Valve, die dort Performance-Optimierung und Hardware-Dinge tun, runterladen und selbst in den Kernel reinkompilieren. Das mit dem Kernel selbst kompilieren ist immer so ein bisschen anstrengend, habe ich gehört. Aber praktischerweise gibt es ja diese eine Linux-Distribution, die quasi auf einem Build-Script aufgebaut ist. Und hier ist nichts zu essen, damit ist es überraschend einfach. Es gibt das Jovian, also von Jovian gibt es ein Projekt, das heißt, Jovian. Das integriert alle möglichen Patches und Veränderungen, die ihr für das Steam Deck braucht. Das könnt ihr als eine mit dem Flex-System in eure Config importieren. Ihr könnt es auf einer Hydra bauen, damit dieses Steam Deck nicht bei jedem Update irgendwie 1,5 Stunden beschäftigt ist. Und dann kriegt ihr das zum Laufen. Und ich muss sagen, dafür wie dumm das ist, ist es erstaunlich praktisch. Also die Hintergrundgeschichte, warum ich dieses Gerät gerade verwende, ist, dass meine mobile Workstation ist an dem Tag gestorben, an dem dieses Gerät in der Post angekommen ist. Und ich habe halt irgendwie geguckt, okay, es hat ja einen Desktop-Modus und kann man nicht da mit dem Arch, was dort vorinstalliert ist, irgendwas machen? Naja, also das Problem ist, das Arch ist ein bisschen sehr merkwürdig konfiguriert. Das hat so ein AB-Boot-System wie bei Android, dass ihr quasi, wenn ihr eine Seite des Betriebssystems verballert, dass die zweite dann immer noch booten kann. Das heißt aber, dass ihr außer Flatpak nichts installieren könnt. Und da es kein Git-LFS im Flatpak gibt, wusste ich, dass ich halt ein eigenes Linux drauf machen muss. Und dann war NixOS irgendwie die Option, weil ich bin hier im C3D2, hier wird alles mit nichts gemacht. Seitdem ist es ein relativ okayes Replacement für mich als mobile Workstation. Ich meine, es ist temporär und ich bin auch heute ein bisschen unglücklich, weil ich meinen Dock gerade irgendwo auf dem Camp vergessen habe und nicht zurückgekommen ist. Und ohne die Möglichkeit, diesen einen USB-C-Port sinnvoll zu erweitern, ist es doch ein bisschen unpraktisch. Aber ansonsten, wenn ihr wirklich einfach nur so ein Tastatur, ein Monitor im Space zu stehen habt und dann euer Gerät mit nach Hause nehmen wollt, das ist sehr portabel, das ist sehr performant, also erschreckend performant für die Größe. Für mich als Game Developer ist es halt nice, dass es Touch hat. Es hat einen Controller mit eingebaut. Es hat sogar Gyro, das heißt, ich kann eigentlich alle Inputs damit testen. Und ich meine, Performance-Optimierung passiert ja automatisch, weil das Ding, also ich meine, es ist performant, aber es ist halt auch nicht so performant. Und ja, es hat mir gute Dienste erwiesen. Es hat auf jeden Fall eine größere Krise verhindert, dass mein Laptop gestorben ist, bevor ich mir eines der größeren Frameworks kaufen kann, die ja irgendwie, als ich den Laptop neu kaufen wollte, schon im nächsten Januar erst verkauft, also geschippt werden würden, weil alle die großen Frameworks haben wollen. Ich verstehe gar nicht, warum. Und ja, nächstes Jahr ist ein Steam Deck. It works, TM, a lot better than expected. Und probiert es aus und macht euer eigenes Dev-Kit draus. Es ist spaßig auf jeden Fall. Ihr solltet es wahrscheinlich nicht so produktiv benutzen wie ich. Aber naja, passiert halt.
Ja, danke, Beta Lars. Jetzt haben wir Fritten-Chris. Und Fritten-Chris erzählt uns etwas über LaTeX für 3D-Objekte OpenSCAD. Eine Runde warmen Applaus, bitte.
Aber ich lege das irgendwie hier hin, es wird ganz schlimm werden, glaube ich. Okay, alles klar. Ich habe einen Vortrag halten sollen am Montag. Niemand ist gekommen zu meinem Vortrag. Ich war sehr traurig. Jetzt müsst ihr 5 Minuten zuhören. OpenSCAD ist eine Art Programmiersprache für 3D-Objekte. Man kann damit zum Beispiel Würfel machen. Und ich mache jetzt hier einfach mal einen Würfel, das ist ein einfacher Befehl, Cube 10. Dann habe ich hier so einen 10er Cube in meinem Koordinatensystem hier so drin stecken. Den kann ich auch noch in die Mitte schieben. Das ist ja klar, wenn man True dahinter schreibt, dann kommt er in die Mitte. Ist ja logisch. Das kann man sich ja wahrscheinlich denken. Okay, man kann diesen Cube jetzt auch, da kann man noch einen zweiten dazu machen. Ne? Also man darf nicht nur einen Cube haben bei dieser Sache. Ne? Und angenommen, ich würde jetzt einen 20er Cube machen, dann sehe ich meinen ersten Cube nicht mehr. Deswegen gibt es da so Auszeichnungsgeschichten. Also man kann jetzt den einen irgendwie ein bisschen halbtransparent machen, dass man sieht, was man da drin irgendwie, wo man irgendwie rumfuhrwerkt mit der Geschichte. Okay. Man kann, wenn man jetzt den Cube einzeln hat, kann man den auch verschieben. Und das wird jetzt hier mal machen. Es gibt so Funktionen, ja, die heißen einfach nur Translate oder Rotate oder irgendwie so eine Geschichte. Und da muss man also Vektoren angeben. Ja, also zum Beispiel 10 in X-Richtung, 0 in Y, 0 in Z-Richtung. Jetzt verschiebt er sich. Ja, mein Koordinatensystem ist jetzt ein bisschen verschoben oder verdreht. Hat jetzt sich 10 bewegt. Ne? Und ist eine Programmiersprache, mega geil. Ich kann mir eine Variable machen. Die würde ich jetzt zum Beispiel Verschiebung oder sowas nennen, ist 10. Super. Und dann kann ich jetzt diese Verschiebungsvariable auch weiterverwenden. Also ich könnte den jetzt hier verwenden und dann kann ich die jetzt an mehreren Stellen, ja, könnte ich die irgendwie anwenden. Und wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, 50 schreibe, dann ist es da drüben bei 50. Okay, das kann man machen. Und damit kann man Objekte, mehrere Objekte anordnen. Vielleicht kann ich nochmal ein anderes Objekt zeigen. Ich würde hier jetzt nochmal einen Cube machen und dann gibt es zusätzlich noch einen Zylinder. Der Cube, den kann man auch wieder mit mehreren Parametern machen. Könnte ich jetzt mal hier so machen, dass der irgendwie 20 in X, 20 in Y und nur 10 in der Höhe ist und außerdem wieder dieses True hat, damit er in dem Nullpunkt steckt. Das funktioniert nicht, weil man immer Semikolons machen muss und immer vergisst, man kennt das. Und das Ganze gibt es jetzt auch nochmal, zum Beispiel mit einem Zylinder oder sowas. Und jetzt möchte ich die voneinander abziehen. Also ich möchte zum Beispiel ein Loch in diesen Cube irgendwie reintun. Und der Zylinder funktioniert ein bisschen anders. Der hat zuerst die Höhe, ist auch gut, dass es 20 ist. Und dann würde ich jetzt hier einen oberen und einen unteren Radius machen. Jetzt müsste da so eine Stange durchgucken. Das funktioniert nicht, weil ich hier noch so ein Komma habe. Und jetzt habe ich hier so eine Stange, die da durchguckt. Ihr seht, die Stange ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen grob schlechtig. Das liegt daran, dass OpenSCAD immer nur wenige Facetten an die Objekte dran macht. Man kann das quasi ein bisschen feiner einstellen. Da gibt es so eine magische Variable, die heißt FN. Und die kann man jetzt irgendwie anders setzen. Und jetzt seht ihr, das ist ein bisschen runder. Okay, jetzt habe ich meine zwei Objekte. Jetzt möchte ich voneinander abziehen. Da kann ich auch wieder Funktionen dafür verwenden. Zum Beispiel jetzt hier einfach Difference. Tue ich jetzt mal so. Okay, Difference. Und jetzt ziehe ich einfach vom Cube den Zylinder ab und habe dann ein 3D-Modell. Ihr fragt euch jetzt natürlich, hä, was mache ich mit dem ganzen Krams? Ihr könnt hier oben einfach bei STL, Export als STL drucken und dann könnt ihr das in eurem 3D-Drucker verwenden, in allen möglichen Webseiten, wo ihr euch Sachen zuschicken lassen könnt und so weiter verwenden. Okay, das sieht jetzt ein bisschen aus, als würde man hier irgendwie nur so eckige Objekte erzeugen können, aber das ist tatsächlich nicht wahr. Eine Sache, die mir das Mind geblown hat, ist eine andere Funktion und diese Funktion heißt Minkowski oder Minkowski-Summe. Und wir haben hier wieder unseren Cube und wir machen hier so eine magische Funktion auf dem Cube drauf, die heißt Minkowski-Summe. Und was das letztendlich macht, ist, sie nimmt ein anderes 3D-Objekt und dieses 3D-Objekt wird quasi auf diesem Objekt abgerollt und das, was da entsteht, das ist unser neues Objekt. Also ich nehme jetzt eine Sphäre, also eine Kugel, ja, die mache ich jetzt irgendwie 3 groß und rolle die ab und jetzt habe ich quasi eine Kugel an meinem Cube abgerollt und ihr könnt sehen, es entsteht ein abgerundeter Cube zum Beispiel. Ja, wenn ich mehr Rundung haben will, muss ich hier einfach nur einen größeren Radius angeben. Ja, das fand ich eigentlich relativ geil. Und genau. Und damit kann man jetzt sehr, sehr praktische Dinge machen. Zeige ich euch gleich nochmal welche. Was ich noch relativ cool finde an dem S-Cut ist, dass man ja oft in 2D erstmal arbeitet und dann ins 3D übergeht. Und dafür kann man zum Beispiel SVG importieren. Ich habe jetzt hier Inkscape, da habe ich irgendeine komische Form gemalt.
20 Sekunden noch, ne?
Die heißt Shape und ich kann importen. Und File gleich Shape. SVG. Semikolon vergessen. Nein. Und dann noch Center is true.
Meep. Zeit ist um.
Vielen Dank, Frittenchris. Jetzt haben wir April. Einen warmen Applaus für April. Und du erzählst über Poststamps, eine Methode für das Teilen von Fediposts.
Genau, ihr kennt ja wahrscheinlich alle das Fediverse. Wir haben da gerade momentan so ein kleines Problem. Und zwar, Posts lassen sich sehr schlecht teilen und gut in Listen organisieren. Und vor kurzem ist ein neues Projekt in der Fedi-Welt aufgetaucht, was erstmal überall ganz groß Wirbel verursacht hat. Und zwar Poststamps. Ihr kennt ja wahrscheinlich Blogposts oder so. Oder irgendwelche News-Webseiten. Da habt ihr immer solche riesigen Listen an Newsartikeln und Blogposts, die vor kurzem erschienen sind und die für euch vielleicht interessant sind. Und das Fediverse hat da nämlich so ein kleines Problem. Ihr habt dann nur euren Feed und der Feed ist nur nach der Zeit sortiert. Und Sachen werden nur interessant und werden nur irgendwie, also sie reichen nur Leute, wenn sie sehr oft geteilt werden. Und jetzt haben wir Poststamps. Poststamps ist ein System, mit dem ihr einen Post bookmarken könnt und dieser wird dann an alle eure Follower geteilt. Somit könnt ihr Listen erstellen an sehr vielen interessanten Posts, zum Beispiel habt ihr ein Thema, Transgender, die neue Kampagne der Linken, wo ihr sehr viele interessante Beiträge habt von zum Beispiel Mitgliedern der Linken, die ihr jetzt irgendwie an eure Follower teilen wollt. Und diese könnt ihr dann einfach in Poststamps hinzufügen und habt dann so eine riesige Liste an Posts oder Blogbeiträgen von zum Beispiel einer bestimmten Partei, von einer Organisation, die ihr teilen wollt. Und es ist natürlich die Frage, wieso braucht man das? Wenn wir das Fediverse populär machen wollen, brauchen wir eine Methode, um Newsorganisationen, Parteien und so zu überzeugen, auch diese neue Software, diese neue Plattform gut zu nutzen. Das Fediverse hat als Ziel, eine Plattform für alles zu sein. Man kann drauf Videos haben, man kann drauf Bilder haben, man kann drauf Blogposts haben. Und diese Plattform muss auch adaptiert werden. Das große Interesse an Instagram, an Twitter oder X, wie es jetzt heißt, ich werde es immer Twitter nennen, sorry Elon, haben wir jetzt das große Problem, wir müssen die Parteien, die Organisationen von diesen Plattformen irgendwie wegbewegen und interessieren fürs Fediverse. Und das kriegt man nur mit neuen Features hin. Das kriegt man nur mit Sachen hin, die diese anderen Plattformen längst haben. Und diese anderen Plattformen haben auch einen Vorteil. Sie haben Geld. Das Fediverse hat kein Geld. Das Fediverse ist von Leuten gemacht, nicht von Kooperationen. Von Firmen. Sorry. Und ja, Poststamps ist so eine Methode, um jetzt die ganzen Posts alles irgendwie auch an die Leute zu bekommen. Mit Poststamps kann man Posts in eine Liste organisieren und diese Liste dann Leuten weiterreichen. Wenn man jetzt bestimmte Artikel hat, wenn man jetzt Beiträge hat, wenn man Tutorials hat, muss man das doch irgendwie sichtbar präsentieren können. Das kann man mit Poststamps. Das war mein Lightning Talk.
Vielen Dank, April. Und jetzt haben wir Ayuvo. Applaus für Ayuvo. Er erzählt uns was über damals TM, wir hatten ja nichts.
Also die Vorgeschichte ist, dass mich vorhin Nack angesprochen hat, er hätte noch einen einzigen Slot für einen Lightning Talk und ob ich den jetzt nicht mal nehmen würde und so. Da habe ich gesagt, na gut, shameless self-plugging. Also es geht um meinen Podcast damals TM. Könnt ihr googeln, gibt es überall, wo Podcasts gibt. Den gibt es seit 2014 und er hat demnächst 100 Folgen und er handelt davon, wie uns alte technische Dinge heute noch beeinflussen durch Benutzungsformen von Technik, obwohl das alte Ding eigentlich gar nicht mehr da ist. Also wer von euch codet und so weiß, es gibt so in manchen Programmiersprachen so Zeichen und Routinen, die stammen noch aus Zeiten, als man Fernschreibgeräte als Ausgabemodule benommen hat, nicht so Carriage, Return oder sowas. Neben dem Shameless Self-Plugging ist der Zweck dieses Lightning Talks, euch zu motivieren, mir und meinen Mitstreitern, ich mache das nicht alleine, Themen, Gegenstände und Orte zu nennen und solche zu finden, die wir in diesem Podcast mal abbilden könnten. Also es geht um alte Technik, die uns in irgendeiner Form heute noch beeinflusst und möglicherweise auch um Benutzungsformen alter Technik. Also wie war denn die Alltagserfahrung? Ihr habt eine Folge über den Copyshop im Jahre 1936, ja, gab es damals auch schon, oder wie das so lange vor Einführung des Internets in einem Postamt war, in Ost- und in Westdeutschland und in anderen Ländern und wie das früher alles so ging. Auch wie der Staat früher mal Anonymität gefördert hat, also im alten Westdeutschland konnte man aufs Postamt gehen und sich eine anonyme Postlagerkarte holen, ohne zu sagen, wer man ist. Und da konnte man sich an dieses Postamt Briefe schicken lassen und die bekam man ausgehändigt, ohne Gebühren, indem man nur diese Karte vorzeigte. Also alles schon mal da gewesen. Der Staat war tatsächlich mal sehr viel freundlicher in Bezug auf Datensparsamkeit, als er das heute ist. Das mag ein Beispiel sein für Phänomene, nach denen ich auf der Suche bin. Warum das Ganze? Naja, das fing mal so als Scherz an mit diesem Opa erzählt vom Krieg-Moment, daher auch damals TM, das Krieg war immer so der Kommentar von so Menschen unter 35 an so alte Menschen wie mich, von wegen, ja, so war das halt, hatte ja auch kein Internet und so. Nee, hatten wir nicht, aber wir hatten schon BBS und wir hatten Modems und irgendwie Leitungen und Rechner, die vernetzt waren, hatten wir irgendwie schon. Und das ist der nächste Filter, der wichtig ist, es muss um Dinge gehen, die heute noch irgendwie eine Relevanz haben. Also nicht einfach nur alt und ja, damals war ja nichts, sondern nee, also wie wir früher mal Telefone benutzt haben, das beeinflusst heute noch Netzwerkprotokolle zum Beispiel. Also ich bin so auf dieser technischen Schiene. Manchmal gibt es auch Philosophie, einige von euch wissen das, ich betreibe hier in Dresden so nebenbei Technikphilosophie und bin der Chaosbeauftragte des hiesigen Technikphilosophievereins, der mit der hiesigen Uni wiederum verwandelt ist. Morgen um 11 gibt es einen Vortrag dazu. Und auch da, es muss nicht unbedingt das technische Ding an sich sein, sondern es genügt möglicherweise auch die Art, wie wir früher mit Technik umgegangen sind, wie wir Technikfolgenabschätzung, würde man heute sagen, betrieben haben und wie wir das Ganze verarbeitet und gut oder schlecht verkraftet haben. Beispiele, die Eisenbahnaktien waren im 19. Jahrhundert, das waren die Internetaktien der damaligen Zeit. Das war genauso ein Hype, das war genauso ein Betrug, das war genauso ein Zusammenbruch und das war eine weitgehende Verstaatlichung, als es gar nicht mehr anders ging. Und als das alles getan war, da hatten plötzlich alle Leute Eisenbahn, weil das nämlich der heiße Scheiß war der damaligen Zeit. Also dieses alles schon mal dagewesen Moment ist dabei auch wichtig. Wenn ihr diesbezüglich irgendwelche Tipps habt, info@damals-tm-podcast.de, die Suchmaschine des geringsten Misstrauens, wird euch weiterhelfen. Vielen Dank.
Ja, danke Ayuvo. Und jetzt erzählen uns Oxa und Marenz, seid ihr da? Ja, hallo, etwas über Traffic Light Capture the Flag at Congress. Applaus für Oxa und Marenz.
So you're listening to Verkehrselektrofunk via Oxa and Marantz, and there's also Tassilo. We're a student here in Dresden and Amsterdam, and we are looking into public transport and like associated radio transmissions. You can see like one of our antennas here in Dresden, which we use to capture transmission from trams and buses. So we started looking into lots of old protocols we have here for public transport. And they're very old and obscure standards. They have been heavily updated over the years, modified, expanded. And like some of them are actually dealing with radio transmissions between the vehicle and a traffic light. So the vehicle can say to a traffic light, hello, I want to have green in like the next minute or something to roll over it. And so they communicate over traffic. And Oxa will tell more about that.
So yes, at some point we just found this funny transmission. When we started looking into it, it turned out to be not very secured. And to be honest, it was not secured at all. There is a lot of information about the vehicle that's going, to which traffic lights it's talking, how late it is, what exact vehicle on the line it is. And since we knew where the traffic lights are, we decided to turn it into a map. And this map we presented on the previous Datenspuren, so 2022. And yeah, also we have friends in Hanover who are more focused on a traffic light end. So we can turn it into very long, boring talk where we basically telling you about VDFV standards, which are horrible to read, especially if you don't have the right wood varnish to drink. So we decided to do it hands-on. We plan to build an actual intersection at Congress this year with actual traffic lights, with actual radios attached, and you can come and hack it 4 points. So the main takeaway of this talk, if you're interested in this, please bring yourself and software-defined radio to the Congress this year. And yeah, don't forget your reading glasses. There will be a lot of funny standards to read. And yeah, you just can repeat our research with some guidance. So, and if you want to talk to us about it, please catch us after the session. Thank you.
Ja, vielen Dank, Oxa und Marantz. Und den nächsten Talk, den muss ich zwingend ablesen. Polaris erzählt uns jetzt etwas über ihr Lieblingsgen, CC35Delta32. Einen Applaus für Polaris.
Dankeschön. Müssen wir das noch kurz anschließen? Wie kann ich weiterklicken? Ah, genau. Ich wurde ebenso wie Ayuwe vorhin gefragt, ob ich noch einen Lightning Talk halten will. Deswegen habt ihr die Freude oder das Leid, jetzt etwas über mein Lieblingsgen, CCR5 Delta 32, zu hören. Besser gesagt, CCR5 ist das Gen, Delta 32 ist die Mutation. Ich muss sagen, es gab große Konkurrenz. Ihr werdet einen sehr kurzen Talk hören, in dem alles vorkommt von P wie Pikachu zu P wie Pest. Es gibt eine große Konkurrenz bei coolen Genen. Ich hätte euch etwas über das Pikachu-Rin erzählen können, das war es leider nicht. Oder über Sonic Hedgehog, das wird es leider auch nicht. Es wird CCR5. Was ist CCR5? CCR5 ist ein Transmembranprotein. Wir gehen gleich mal, das ist unsere Roadmap, wir müssen da hoch, Chromosom 3, wir sind auf dem menschlichen Genom, by the way. Und genau, so sieht das aus im Genome-Browser, sagt noch nicht so viel, ihr seht's, der rote Strich da sind wir. Und genau, was ist ein Membranprotein? Zellen haben eine Zellmembran außenrum und ebenso wie ungefähr Traffic Lights, wie Ampeln, braucht es ein System, um zu kontrollieren, was reingeht, was rauskommt. Und genau, CCR5 ist ein besonderes Transmembranprotein, nämlich ist das auf weißen Blutkörperchen. Das Zeug, was da aussieht wie so Raffaelus, das sind weiße Blutkörperchen. Und genau, wofür sind die gut? Die sind gut für Viren, so wie das da. Denn die haben nicht nur unbedingt eine Funktion für uns oder unseren Körper, der das Ganze entwickelt hat. Nein, das wird doch gern gehijackt von anderen Entitäten. CCL5 ist ein beliebtes Protein, wo Viren andocken, um in eine Zelle reinzukommen. Zum Beispiel bei CCL5, das HI-Virus. Genau, das ist nicht so gut. Und jetzt im Speziellen, was passiert bei CCR5 Delta 32? Delta 32 bedeutet, 32 der Basen fehlen. Was passiert dann mit dem Rezeptor? Kein Rezeptor. Rezeptor kaputt. Das klingt erstmal doof, ist es aber nicht so unbedingt. Was passiert, wenn eine Zelle nicht quasi die Eingangstür hat für den Virus? Die Infektion wird stark erschwert. Das war auch tatsächlich der Clou, um beim sogenannten Berliner Patienten, das ist die erste Person, die offiziell von HIV geheilt wurde, über den Umweg, dass er tatsächlich auch Blutkrebs hatte und sie einen Blutkrebsspender gefunden haben, der eben diese Mutation hat, sodass im Prinzip mit dem neuen Rückenmark, mit den neuen weißen Blutkörperchen, das HIV-Virus nicht wieder das Immunsystem reinfizieren kann. So, jetzt noch ein bisschen, sag mal, evolutionärer Ausblick zu CCR5 Delta 32. Damit das funktioniert, muss man quasi zwei Allele haben von dieser Mutation, also homozygot sein. In der europäischen Population ist, wo man dieses Gen häufig findet, oder wenn man es findet, dann in der europäischen Population. Und es gibt einen interessanten, sag mal, Gradienten. Im Nordosten ist es am häufigsten verbreitet und zum Süden hin und zum Westen hin nimmt es immer weiter ab. Und genau, das ist relativ komisch. So, das ist sehr klar konzentriert. Und von dem Sample, was man bekommen hat, kann man auch sehen, okay, es ist noch nicht sehr alt. Wir sind so, diese Mutation gibt es erst seit 700 bis 2000 Jahren. Dafür, dass diese Mutation sehr jung ist, ist sie aber erstaunlich verbreitet in der Population. Normalerweise, wenn wir keinen Selektionsdruck hätten, also nichts, was eine einzelne Mutation, die etwa eine Mutation ermutigt, sich mehr in der Population zu verbreiten oder sie ausrottet. Wenn wir nichts machen würden, wir haben nur eine Mutation, dauert es 127.000 Jahre, bis eine Mutation in 10% der Bevölkerung sich ausgebreitet hat. Und ja, diesen Selektionsdruck haben wir nicht durch HIV, weil HIV erst so kurz in menschlichen Bevölkerungen unterwegs ist. Aber in Europa ist es schon länger irgendwie da. Und was kann das sein, was so selektiv wirkt? Die Antwort ist ein Bottleneck-Event. Wir haben irgendwas, was passiert, sodass es etwas, was sonst sehr selten ist, auf einmal nach dem Bottleneck ein bisschen weiter verbreitet ist. Und was war ein Bottleneck in Europa der letzten 2000 Jahre? Die Pest. Genau, jetzt geht mir die Zeit aus und das war's. Von P wie Pikachu bis zu P wie Pest, das war CCR Delta 32.
Ja, sehr cool. Danke, Polaris. Da wir ein, zwei Vorträge hatten, die ausgefallen sind, hat mich Bitterlas jetzt nochmal gehijackt und wir werden jetzt Zahlen raten. Zusammen. Er erklärt uns das jetzt.
Also, das ist der Failover-Vortrag, weil mir gesagt wurde, dass Leute ganz, ganz traurig sind, dass es zu wenig Lightning-Talk-Vorträge gibt. Deswegen machen wir jetzt keinen Inhalt, aber dafür umso mehr Spaß. Also unsere wundervolle Moderation wird jetzt hier zufällig eine Zahl sich aussuchen, die das Publikum sehen kann und ich nicht. Ich werde euch im Anschluss Kategorien geben, wie zum Beispiel Disney-Filme. Und ihr, also eine Person aus dem Publikum, wird mir einen Disney-Film nennen, der auf einer Skala von 1 bis 10 bei der Zahl landet, die dort auf dem Display zu sehen ist. Und nach 7 Fragen, die ich stellen darf, muss ich raten, welche Zahl das ist. Es ist ein lustiges Spiel, es ist ein bisschen gemein und wir fangen an. Habt ihr euch auf eine Zahl geeinigt?
Wir haben übrigens auch noch ein Mikrofon, dass wir den, was wir rumreichen können für die Leute, die jetzt was sagen.
Okay. Dann, wer möchte denn die erste Frage, die erste Sache nennen? Das sage ich dir später.
Ich
Okay, April, nenne mir ein Kongressmotto.
Ich war noch nie auf einem Kongress.
Okay, vielleicht muss ich es doch mit bekannten Themen nehmen. Nenne mir eine Programmiersprache.
C.
Okay, spannend. Wer möchte denn das Kongressmotto machen? Wir haben hier vorne eine Meldung.
Works for me.
Oh, works for me. Okay, ich glaube, wir sind im höheren Bereich. Dann würde ich mal als nächstes vorschlagen, einen Kongressvortrag. Okay, da hinten ist eine Meldung.
Spiegelmining.
Oh, Spiegelmining. Wir hatten jetzt schon drei Kategorien. Das vierte, einen Hackspace. Ich hatte gesagt, es ist gemein. Okay, wer möchte einen Hackspace einreichen?
Den CCCB.
Den CCC Berlin? Okay, den kenne ich leider nicht, das ist unpraktisch. Dann machen wir noch einfach mal noch ein 2D-Disney-Film. Also aus den, von den klassischen Disney-Filmen. Wer möchte einen klassischen Disney-Film? Ja.
Der König der Löwen.
Der König, okay. Ich glaube, ich breche vor 7 ab. Ich sage, es ist die 10. Was? Ich fühle mich betrogen. Works for me ist ja wohl eindeutig das beste Kongressmotto.
Ach so, meintest du das? Ach, das ist ein Rating gewesen.
Ja.
Ich glaube, das war nicht klar geworden, oder? Ah, okay.
Auf einer Skala von 1 bis 10 und die coolsten Sachen sind bei 10.
Die größten, die besten, die also, sie klarstellen können.
Nein, das ist ja bewusst ein bisschen unspezifisch.
Ich würde sagen, wir haben Zeit, wir machen es nochmal, jetzt wo es auch für alle klar ist.
Okay, möchte jemand anderes vorne stehen und raten? Okay, dann muss ich nochmal raten, gut. Dann macht noch mal Zahlen. Ich wiederhole mich jetzt nochmal. 1 ist so am uncoolsten, schwierigsten. 10 ist am coolsten, geilsten. Und vielleicht werde ich noch ein bisschen so Kategorien machen. So. Ich würde jetzt mal sagen, Sendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit, also nach Qualität der Wissenschaftskommunikation.
Terra X.
Oh, okay, wir sind doch ein bisschen höher. Dann das zweite. Oh, haha. Chaos-Events. Nach. Sagen wir doch mal nach Größe. Chaos-Events nach Größe.
GPN.
Okay, GPN. Linux-Distribution danach, wie lange man braucht, es einzurichten. Das also je schneller, desto besser.
Normales Ubuntu.
Normales Ubuntu, okay. Ich muss irgendwie so, wo es ein paar ganz eindeutig Größe gibt oder so, dass ich quasi wissen, ob es so, wo es auf 7 bis 10 ist. Verdammt. Fedi? Ja, tatsächlich. Fediverse-Plattform nach, wie oft ihr es im Alltag benutzt. Nicht so scheu, nicht so scheu. Ich weiß, ihr benutzt alle Fediverse im Alltag.
PeerTube.
PeerTube. Ja, ich, also bei mir wäre es auf Platz 3. Wie viele Kategorien haben wir inzwischen?
Ich glaube 4.
Ja, wir machen noch einfach eine weitere. Okay. YouTube Kanäle, die Projekte bauen, nach wie lange sie für ein Projekt brauchen. Also, Wintergarten ist die 10.
Simon Giertz.
Simone, die macht aber sehr schnell. Obwohl, stimmt, die Uploads. Die Uploads sind schon ein bisschen weit auseinander. Also, ich war vorher bei so 8, 9, aber mit Simone würde ich, glaube ich, auf die 7 gehen. Okay. Vielen Dank dafür, dass ihr mich in die Irre geführt habt. Es war eine große Vergnügung und ich glaube, damit gebe ich dir die Abmoderation.
Ja, das war ein cooler letzter Vortrag, kann man ja nicht sagen, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Vielen Dank, dass ihr hier so zahlreich zu den Lightning Talks aufgetaucht seid und bis bald. Tschüss.